ARD. SWR Kultur. Forum.
Deutschland im Kulturkampf. Wie kommen wir da raus? Mit Eva Röder. Die gescheiterte Verfassungsrichterinnenwahl, Verbote von Regenbogenflaggen oder gegenderter Sprache, sämtliche Debatten zum Klima oder zur Migration. Sie eint die Rede vom Kulturkampf. Der Soziologe Armin Assey spricht von Kulturkampf, wenn es immer ums Ganze geht. Sachfragen zu Identitätsfragen werden und dabei vollständig instrumentalisiert werden. Auch die AfD verwendet den Begriff sogar in ihrem Strategiepapier. Ihr Ziel, die Spaltung zwischen den Parteien voranzutreiben und auch in der Gesellschaft. Wie erfolgreich ist sie eigentlich damit? Wie können wir ins Gespräch kommen und gleichzeitig aber rote Linien, zum Beispiel zu rechtsextremistischen oder anderen menschenfeindlichen Tendenzen ziehen? Und braucht es dafür vielleicht neue Regeln oder demokratische Prozesse? Darüber diskutieren wir im Forum heute. Meine Gäste sind Dr. Mithu Sanyal, Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin, Dr. Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin. Und sie hat auch ein Buch geschrieben zum Thema. Die Effekte Debatten heißt es, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen. Ihr Co-Autor ist Corbinian Frenzel und Dr. Reinhard Müller, politischer Redakteur bei der FAZ. Herr Müller, wir fangen gleich mal an, denn von Kulturkampf zu reden, das scheint Konjunktur zu haben. Erst gestern hat sich Robert Habeck aus dem Bundestag verabschiedet bzw. bekannt gegeben, dass er aus dem Bundestag ausscheiden wird und auch gleich ausgeteilt, unter anderem an Bundestagspräsidentin Klöckner. Er macht ihr Vorwürfe, sie würde einen Kulturkampf befeuern, weil sie zum Beispiel die Regenbogenflagge auf dem Reichstag zum CSD verboten hat. Hat er recht?
Nein, er hat gesagt, Julia Klöckner hat die Gesellschaft mit dieser Entscheidung gespalten und Julia Klöckner, auch als Bundestagspräsidentin, mit Verlaub, kann die Gesellschaft mit irgendeiner Handlung überhaupt nicht spalten. Denke unmöglich, wie ein Stück Holz. Das ist in der Tat ein Beispiel dafür, für eine völlige Übertreibung. Man kann über diese Entscheidung reden und man kann auch sagen, das ist ein Thema, das die Leute bewegt und kann das für und wider erörtern, aber dieser Satz, Julia Klöckner hat mit dieser Entscheidung die Gesellschaft gespalten, ist meines Erachtens etwas übertrieben, wie überhaupt, glaube ich, das Wort zu oft gezogen wird im Debattenkampf. Das kann man mal erwähnen. Ich erwähne es eher selten, aber es kommt nur womöglich häufiger vor, weil die öffentliche Lage, das Debattenforum, der Debattenraum sich vervielfältigt hat und jeder so ein bisschen sein eigener Resonanzkörper ist und dann auch, um gehört zu werden, zu anderen Mitteln greift. Aber das ist ein schönes Beispiel, finde ich, in der Tat, dass Sachen auf eine Ebene gezogen, die zu hoch ist, werden.
Frau Sanyal, Habeck ist ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Alle müssen neutral sein, nur Klöckner darf rechts sein. So hat er es formuliert. Betreibt die Bundestagspräsidentin aktiv Kulturkampf?
Also ich würde gern ganz kurz zu dem Begriff Kulturkampf etwas sagen, weil es ist ja ein Begriff, der selber ein kulturkämpferischer Begriff ist. Mhm. Wenn wir Kulturkampf sagen, meinen wir, die Gegenseite macht etwas aus niederen Motiven. Da geht es nicht um Inhalte, sondern die wollen halt die andere Seite delegitimieren. Und wir benutzen den Begriff Kulturkampf, um dann wieder diejenigen, die wir kritisieren, zu delegitimieren. Deshalb wäre ich sehr vorsichtig mit dem Begriff Kulturkampf. Ich würde schon sagen, in dem Beispiel Frau Klöckner, dass sie sehr, sehr hart gegen bestimmte Symbole vorgeht und das auch in einer Form macht, die Spaltung vorantreibt. Also das sehe ich schon. Also sie geht ja auch gegen jede Form von politischen Symbolen, wenn sie aus einer bestimmten Richtung kommen vor. Also nicht, wenn Leute ein Kreuz tragen zum Beispiel, weil sie diese Möglichkeit hat, das im Bundestag durchzusetzen. Und das jetzt aber direkt als Kulturkampf zu bezeichnen, das ist halt so ein bisschen wie, wer zuerst Nazi schreit, hat gewonnen. Weil danach gibt es keine Debatte mehr und das ist so schrecklich.
Okay, Frau Reuschenbach, wie sehen Sie es? Passt das für Sie in diese Kategorie Kulturkampf oder ist das, wie Frau Sanyal gesagt hat, selbst schon eigentlich ein Kampfbegriff?
Ja, ich würde erstmal mit der Deutung des Begriffs zustimmen und würde gerne anschließen an diesen letzten Punkt, das Drama dieser kulturkämpferisch Debatten oder der kulturkämpferischen Aufladung von Debatten ist meines Erachtens eben vor allem, dass dann de facto gar keine Debatte mehr stattfindet. Und genau das, was wir jetzt hier gerade schon tun, wäre ja eigentlich das, was man sich wünschen würde, womöglich auch von einer Bundestagspräsidentin, nämlich nicht einfach nur zu sagen, wir machen das jetzt nicht mehr. Also das ist ja sozusagen, man hat ja etwas rückgängig gemacht mit dieser Entscheidung. Im Grunde würden wir uns ja eigentlich wünschen, dass man dann eine Debatte anstößt, dass man also sagt, was spricht dafür, was spricht dagegen, wie können wir damit umgehen und dann zu einer Entscheidung zu kommen. Und ich glaube, in dem Moment, und das betrifft jetzt politisch erstmal links wie rechts, beide Seiten gleichermaßen, wo gleich dieser Vorwurf aus der Kiste geholt wird, das ist hier Kulturkampf, das ist Abwertung, das ist Delegitimierung, sozusagen verunmöglichen wir eigentlich eigentlich das, was wir bräuchten, wenn wir aushandeln wollen in einer Gesellschaft, was eben mehrheitsfähig ist und was nicht. Ja, und unter Umständen, Herr Müller hat darauf hingewiesen, gibt es womöglich sogar eine gesellschaftliche Mehrheit dafür, die sagt, wir wollen diese Neutralität stärken. Aber dann würden wir eben als nächstes aushandeln, was heißt dann Neutralität? Und da haben wir ja gerade auch schon gehört, könnte das nicht dann auch heißen, dass auch andere Symbole zum Beispiel dann dieser Neutralitätslogik unterliegen würden? Und das, finde ich, ist das Tragische an diesem kulturkämpferischen Impuls, dass er im Grunde eigentlich verhindert, dass wir überhaupt ins Gespräch kommen über diese Dinge.
Natürlich muss die Bundestagspräsidentin neutral sein. Und man muss ja sagen, Debatte hin oder her, die Regenbogenfrage zu hissen, war im Grunde schon das Neue damals. Das ist natürlich als Symbol für Toleranz wertbar, aber es ist auch ein Symbol einer Bewegung. Und da stellt sich schon die Frage, soll das jetzt in öffentlichen Gebäuden oder Polizeifahrzeugen oder auf dem Reichstag, auf dem Bundestag wehen? Und insofern war es eine Rückkehr zum ursprünglichen Zustand, nicht zum letzten, den sie sozusagen im Rahmen ihrer Hausherrinnen Eigenschaft vollzogen hat. Aber es gibt ja auch eine Debatte darüber. Ist ja keine Frage.
Aber da finde ich es halt tatsächlich total interessant, weil das geht mir ja genauso. Wenn Menschen etwas umsetzen, mit dem ich grundsätzlich übereinstimme, würde ich sagen, ja, die machen das objektiv richtig. Und wenn Menschen etwas umsetzen, wogegen ich bin, dann würde ich sagen, ist das vielleicht tendenziell ein Kulturkampf? Weil, und das ist, macht natürlich das Reden darüber ja auch so schwierig, weil wir haben ja diesen Bias für unsere eigenen Überzeugungen.
Weil die Herausforderung dieser Debatte ja auch immer ist, dann zu fragen, was findet denn in der Debatte dann tatsächlich an Debatte statt. Ne? Also die eine Frage ist, Abgeordnete können sich dagegen wehren, gegen diese Entscheidung. Es gibt sozusagen einen parlamentarischen Diskurs auch. Aber ich würde sagen, was wir schon gesehen haben im Nachgang dieser Entscheidung von Frau Klöckner, war eine öffentliche Diskussion, die eben sehr stark in dieses Kulturkämpferische sich verlagert hat. Also im Grunde wechselseitige Beschimpfung, Delegitimierung, Moralisierung, die Diskreditierung der Wertevorstellungen des anderen, während das, was Sie beide jetzt quasi ja miteinander verhandelt haben, genau das wäre, wo wir eigentlich, wenn man dem Idealtypus guter Debatten folgen würde, hinkommen müsste, nämlich zu sagen, okay, jetzt handeln wir das wirklich mal vom Grund her aus, ne? Und womöglich kehrt man zurück in bestimmte parlamentarische Regelungen oder Gepflogenheiten, womöglich sind aber auch manche überholt und man kommt zu anderen Ergebnissen. Und ich würde in dem Zusammenhang nur daran erinnern, es gibt zum Beispiel ja sehr viele AfD-Abgeordnete, die Deutschlandfahne am Revers tragen. Ja, bei der würde ja jetzt sich keiner Gedanken machen, aber trotzdem, glaube ich, hätten wir eigentlich einen Diskursraum dann eröffnet, der viel differenzierter wäre als das, was wir jetzt eben in den letzten Wochen im Nachgang dieser Entscheidung in der Öffentlichkeit sehen konnten.
Also Meinungsfreiheit, ja, hier ist es natürlich so, die haben ein Mandat und es gibt eine Sitzungsleitung und ich, wie gesagt, ich wäre auch im Zweifel für die Freiheit, nur ist ja so, das hat ja seinen guten Grund auch, dass im Publikum nicht applaudiert werden soll, auch auf der Tribüne nichts gezeigt werden soll. Also es ist nicht ganz unerheblich, dass das Gesetzgebungsverfahren, die Debatten gewissen Regeln unterliegen und die müssen eben vom Präsidium durchgesetzt werden. Es gibt aus gutem Grund diese Hausleitung mit der Möglichkeit,
das
Maßnahmen
einzulegen. Das habe ich aber nicht gesagt. Dass man alles darf, sondern ich habe gesagt, die Hausleitung sollte eigentlich die Debatte in einer anderen Form moderieren.
Ja, jetzt läuft ja so eine Debatte nicht im luftleeren Raum. Das ist ja eigentlich das, worüber wir auch heute reden wollen, sondern in sowieso schon einem aufgeheizten Klima, wenn man so will, wo ja, so plant es die AfD und in gewissen Teilen hat sie vielleicht aber auch schon Erfolg. Das können Sie dann gleich selbst sagen, ob sie damit übereinstimmen, die Spaltung in der Gesellschaft voranzutreiben, Parteien auseinanderzutreiben. Und da ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Signal, wenn man es macht. Erst recht, wenn sich es in Realität übersetzt. Bärbel Baas sagte im Sommerinterview, es geht auch ein bisschen darum zu sagen, hier gibt es eine Gruppe von Menschen im Land, die mehr Gewalt ausgesetzt ist. Die queerfeindliche Gewalt ist eingestiegen zum Beispiel. Und deshalb müssen wir zeigen, dass wir das ablehnen und dahinter stehen. Auch so könnte man ja argumentieren, oder Herr Müller?
Aber Sie hatten vorhin zitiert, also steht bei der AfD im Programm, wir wollen die Gesellschaft spalten?
Es gibt ein Strategiepapier, das ja vor kurzem geleakt wurde. Und da hat die AfD gesagt, dass sie eine kulturelle Polarisierung vorantreiben wollen, um sozusagen die linken Parteien zueinander zu treiben und die CDU in Richtung der AfD zu treiben. Und das ist halt das Problem. Auf der einen Seite bin ich dagegen, zu früh Kulturkampf zu schreien. Auf der anderen Seite gibt es de facto Kulturkampf. Und da geht es Leuten halt wirklich nicht um die Inhalte. haben wir aber schon einen Punkt gemacht. Aber
glauben Sie, in allen anderen Parteien geht es nur um Inhalte?
Nein, nein, wenn überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Es gibt das auf allen Seiten. Nur, als Sie eben gefragt hatten, irgendwie, ob es diese Polarisierung, irgendwie, ob das von der AfD im Programm steht.
Ja, Polarisierung es gibt ist schon mal, okay, ja genau. Aber sozusagen, also Kulturkampf ist trotzdem natürlich eine Vokabel. Wir haben uns ja alle so ein bisschen auch distanziert, dass man das einfach so feststellt. Wir leben im Kulturkampf. Wir leben in einer vielleicht veränderten medialen Lage, die auch mehr Polarisierung wünscht, zulässt als früher, als es sozusagen Fernsehen und Zeitung gab und dann schnelllebigeren. Und die Parteien treiben natürlich auch ihr Spiel damit. Die wollen ja, also in internen Strategiesitzungen will man vielleicht auch gar nicht immer dabei sein, was das Ziel ist, also wie man Wähler gewinnen kann. Insofern ist, glaube ich, Aufgabe auch nicht zuletzt auch des Journalismus natürlich, die Sachen zu prüfen, abzuklopfen, einzuordnen. Und wenn man so will, es gibt ja eine Debatte und die kann sowas auch entschärfen. Es ist ja auch nicht so, dass jeder darauf reinfällt, auf das, was die Parteien beabsichtigen. Deswegen zögere ich so ein bisschen, einen Oberstempel über alles zu legen.
Fragen wir mal Frau Reuschenbach. Es ist ja interessant, also bei der AfD zumindest, da kann man, ich habe es ja auch vorliegen, alles schön lesen und es ist alles öffentlich und auch viele der Abgeordneten sagen, was sie als nächstes vorhaben und so. Und alle wissen Bescheid und trotzdem läuft es irgendwie so weiter. Wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen?
Warum es so gekommen ist, wenn wir den einen Grund hätten, dann könnten wir es ja vielleicht ändern. Ich glaube, es sind mehrere Dinge. Das eine ist, ich glaube, dass die etablierten Parteien, und zwar im Grunde bürgerlich in der Union, aber auch linke Parteien, sehr lange die Gefahr und das hochstrategisch und im Grunde auf die Destruktivität und auf die Schädigung der Demokratie setzende Vorgehen der AfD verharmlost haben. Und wir lernen ja auch durch die Anschauungsmaterialien um uns herum. Und wir sehen eben zum Beispiel in den USA momentan ganz eindrücklich, dass das funktioniert, dass das geht, dass man kann auch, wenn man in Italien ein bisschen genauer hinschaut und mal von der Außen- auf die innenpolitische Seite wechselt, sehen, was Giorgia Meloni tut, dass es tatsächlich möglich ist, dass solche politischen Kräfte die Demokratie von innen heraus aushöhlen. Und ich glaube, das hat man lange in Deutschland verharmlost im Sinne von, das wird uns hier nicht passieren, zumal mit unserer Geschichte. Und dann sieht man eben an solchen Strategiepapieren und auch an, ja nicht nur diesen, sondern vielfachen öffentlichen Äußerungen, dass das eben doch das Ziel dieser Kräfte ist. Und jetzt kommt was Zweites noch dazu, das ich auch wichtig finde. Wir sind ja wahnsinnig gut darin, auch immer Debatten sozusagen immer entlang der AfD zu führen. Also wie kriegen wir sie klein, warum sind sie so groß und oje und oh Gott. Man kann aber ja auch mal sagen, wir klammern sie mal kurz aus und fragen uns, was funktioniert eigentlich mit Blick auf die Debattenfähigkeit der anderen miteinander alles nicht mehr. Und da würde ich schon sagen, sehen wir, dass wir hoch verunsicherte Parteien haben, und zwar sozusagen links wie rechts der Mitte, die in einer hoch individualisierten, extrem diversen, fragmentierten Gesellschaft nicht mehr die Bindekräfte erzeugen können, wie das über Jahrzehnte hinweg möglich war. Und damit natürlich auch selber vor ganz neuen Herausforderungen stehen, wenn es um die Frage geht, wie viel Profilschärfe braucht man einerseits, wie viel Kompromissfähigkeit braucht man aber auch andererseits. Und es zwängt diese Parteien im Grunde genommen in ein ganz großes Dilemma, weil man kann sich einerseits nicht mehr darauf ausruhen, zumindest die eigenen Leute werden einen schon verlässlich wählen, denn selbst diese Zeiten sind im Grunde genommen vorüber, sondern man muss in andere Wählerschaften hinein mobilisieren, zu versuchen. Und das führt aber automatisch dazu, dass man unter Umständen eigene Positionen preisgibt oder eben den eigenen Anhängern unpopuläre andere Positionen zumutet.
Okay, alle haben ihren Teil beigetragen. Bleiben wir mal bei diesen Kulturkampfthemen, Frau Sanyal. Die rechte Seite, aber selbst auch klassische Konservative werfen wir dann eher der, ja, wir nennen sie mal linken Seite vor, gerade beim Thema Identitätspolitik, womit Sie sich ja auch viel beschäftigt haben, unter anderem in Ihren Romanen, einfach zu pedantisch zu sein. Ne? Alles, manche Leute haben das Gefühl, man kann sich gar nicht mehr richtig ausdrücken und irgendwie wird man sich eingeschränkt. Früher war das doch auch alles anders. Was würden Sie dem entgegnen?
Also ich glaube, die Frage ist tatsächlich, meinen die Leute, ich fühle mich hier tatsächlich verunsichert, ich würde es gerne richtig machen, ich weiß überhaupt nicht mehr, oder meinen sie, das ist alles Quatsch, wir wollen das nicht. Mhm. Und das ist ja ein großes Feld und ganz häufig schütten wir so ein bisschen das Kind mit dem Badewasser aus, dass wir sagen irgendwie, nein, die sind gegen uns, das heißt, die machen das bestimmt, weil sie uns nur grundsätzlich ausblocken wollen, weil sie gegen progressive Inhalte sind oder. Und das sind eben nicht alle, also auch viel irgendwie Kritik an meinen Positionen ist halt teilweise, weil Leute ihren eigenen Blickwinkel darauf haben, weil es vielleicht noch andere Aspekte gibt, die mit berücksichtigt werden müssen. Und es ist aber ganz, ganz schwierig, weil ganz häufig merke ich, ich gehe auf Dinge ein und irgendwann merke ich, nein, darum ging es aber gar nicht. Es ging einfach um grundsätzliche Delegitimierung. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen von einer Medienöffentlichkeit, zu der wir alle gehören, dass wir eigentlich vormachen, wie können wir konstruktiv miteinander diese Debatten führen, wie können wir aus einem Kulturkampf herauskommen. Und das machen wir aber ganz häufig nicht, weil wir lassen uns ja auch davon treiben. Ne? Also was ist jetzt das große Aufregerthema in den Medien? Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als im Internet, bei sozialen Medien war früher alles nach Zeit. Ne? Also was sind die aktuellsten Beiträge geordnet? Und dann wurde es verändert in, was sind die relevantesten? Aber relevant bedeutete, was hat die meisten Klicks? Worüber regen sich Menschen am meisten auf? Was macht sie am wütendsten? Und das hat halt wirklich ganz viel auch in den Debatten verändert. Also weil man halt vermeintlich Wut und Lautstärke mit Wichtigkeit verwechselt hat.
Und Hass wird belohnt bei Social Media. Da gibt es jetzt zumindest EU-weit einen Digital Services Act, der jetzt unter anderem sagt, ne, Portale müssen offenlegen, wie ihre Algorithmen funktionieren und so weiter. Reicht das aus, Herr Müller? Glauben Sie, da könnte man dem so ein bisschen Einhalt gebieten?
Zunächst mal kurz nochmal zur AfD. Man muss ja fragen, wie ist die entstanden? Die alte AfD ist entstanden, weil es europapolitisch eine Lücke gab. Dann war sie im Grunde tot. Die AfD war tot, bis die Migrationskrise kam. Auch ein Thema, was nicht richtig adressiert wurde. Offenbar geben ja sogar die Protagonisten von damals zu. Und es gibt in der Tat dann viele Themen, die so ein bisschen unterschwellig daherlaufen. Selbstbestimmungsgesetz, Gendern, wo die Politiker dann immer sagen, naja, es gibt ja wohl Wichtigeres. Und das stimmt auch. Manchmal hat man aber das Gespür dafür verloren.
Das würden vielleicht Betroffene anders sehen. Ja.
Nee, aber das, manchmal hat das Gespür dafür verloren, dass das doch irgendwie unterschwellig die Leute aufregt. Und natürlich kommt dann so eine gewisse Übertreibungstendenz, befördert durch auch die Art der Social Media, dazu. Aber man darf nicht unterschätzen, dass das eben doch, wenn es in den Alltag eingreift, wenn man den Eindruck hat, man wird irgendwie bevormundet,
auf die man noch aufspringen kann. Darf ich dazu eine
direkte Frage stellen? Ja,
sicher. Ich hätte auch einen.
Weil
gerne auch zwei.
Also, weil die Beispiele, die bei der AfD immer gebracht werden, ist Migration und Gendern und andere Formen von Antirassismus. Aber was ist zum Beispiel mit der Corona-Politik, wo die AfD ganz große Kritik hat, aber niemand von den anderen Parteien oder niemand irgendwie würde ja jetzt von Recht sagen, ja, vielleicht haben die AfD ja doch recht. Also warum picken wir uns so selektiv raus, wo wir sagen, wir haben da ja schon Verständnis für?
Na gut, bei der Migration ist es relativ klar. Also die war ja ganz schwach, die AfD. Und der Aufstieg ist mit der Migrationskrise, also wenn man so will, mit Merkels Politik in der Frage verbunden.
Naja, und meine, aber während Corona hat sie auch noch mal viel Zulauf. Es geht mir überhaupt nicht um Corona. Es geht mir halt nur darum, dass alle Parteien immer, wenn es um die AfD geht, sagen, wir müssen jetzt härter gegen Migration vorgehen. Das ist unser Kampf gegen die AfD. Also, und wo ich dann manchmal denke, ja, das ist doch gar nicht.
Nee, das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Wenn auch grüne Landräte oder Schulleiter sagen, wir können nicht mehr, wir sind überfordert, kommt mal hierher und guckt euch das an, dann ist das faktisch die Politik vor Ort, die den Druck erzeugt. Nicht, gut, weil man der AfD hinterherläuft.
Ja gut, gleichzeitig betreiben AfD und andere ja aber auch Hass und Hetze in diesem Zusammenhang, was man sicherlich davon dann differenzieren müsste, ob man über Probleme diskutiert. Das ist ja eigentlich genau der Punkt, über den wir heute reden.
Genau.
Ne? Machen wir etwas, fördern wir Menschenhass oder in irgendeiner Form eine Spaltung oder können wir tatsächlich eine Streitkultur entwickeln? Frau Reuschenbach, meine Frage wäre nochmal, da möchte ich nochmal kurz nachhaken. Herr Müller hat eben nochmal aufgezählt, ne, auch so Vorhaben der Ampelregierung, die auch umgesetzt wurden, wie Selbstbestimmungsgesetz. Ursprünglich war auch mal eine Mehrelternschaft und so weiter geplant, etwas, was es vorher so nicht gab. Gesetzesvorhaben, die aber gleichzeitig natürlich auch Rechte von Menschen etablieren, die sie vorher in der Form nicht hatten. Müsste man das aufgeben, müsste dann quasi die progressive linke Seite sagen, so ja, da müssen wir halt ein bisschen langsamer machen, bis die Gesellschaft hinterherkommt.
Und wenn man sich mal anschaut, welche dieser Vorhaben der Ampelkoalition zum Beginn der Ampel gesellschaftliche Mehrheiten gehabt hätten, dann wären in der Tat viele dieser Positionen waren nicht gesellschaftlich mehrheitsfähig. Das könnte der Moment sein, in dem man zumindest noch mal kritisch reflektiert, wie schnell man was macht, und würde aber gleichzeitig noch einen anderen Gedanken oder zwei ergänzen wollen, nämlich zum einen, so eine Legislatur ist begrenzt. Man weiß, man muss jetzt auch die Dinge anstoßen, wenn man tatsächlich irgendwie was bewegen und verändern will. Ich glaube, wir hätten uns weitaus weniger mit diesen gesellschaftspolitischen Modernisierungen, die, wenn man an den Minderheitenschutz in der Demokratie denkt, durchaus sehr viel Gewicht haben können und sollen, beschäftigt, wenn das Drumherum, ich sag mal, die harten Themen der Politik besser funktioniert hätten. Und gleichzeitig, wenn Sie mir den Hinweis noch erlauben, finde ich, gibt es eine Umkehr dieses Gedankens. Wenn wir nochmal zurückdenken an die Einführung der Ehe für alle, dann ist das eigentlich ein schönes Beispiel, wo man sieht, so wie man einerseits die politisch linken Kräfte auffordern würde, sozusagen sukzessive und nicht mit der Brechstange es mit dem Fortschritt zu versuchen, sind aber auch kluge Konservative immer aufgerufen, zu erkennen, wenn der Fortschritt sozusagen nicht mehr aufhaltbar ist. Wenn man dann selber auch nicht dafür ist, trotzdem zu erkennen, wenn sich der Zeitgeist verändert hat und dann, das wäre immer die strategische Komponente des Konservatismus, sich selber im Grunde an die Spitze dieses Fortschritts zu setzen und ihn gerade nicht der Linken zu überlassen. Und ich glaube, in diesem Momentum stecken wir gerade ein Stück weit, dass wir jetzt leider eine Bundesregierung sehen, die im Grunde sich wechselseitig darin versucht zu finden, dem anderen zu übertrumpfen, also den eigenen Koalitionspartner, statt gemeinsam sozusagen sich als Koalition eben vor allen Dingen auch gegenüber einer Opposition zu verstehen.
Frau Sanyan, müssen wir uns, sollten sich politische Entscheidende auf den Zeitgeist warten und vielleicht einfach mal die Toleranz hinnehmen, die vielleicht einfach nur heißt, okay, wir werden hier ausgehalten, aber mehr auch nicht und unsere Rechte, da müssen wir halt noch ein bisschen abwarten?
Das ist immer eine gute Frage. Also ein Gegenbeispiel ist ja das, was ja als großes Kulturkampfthema verhandelt wurde, war ja die Wahl der Verfassungsrichterin, ja. Frauke Brosius-Gersdorf, die ist ja über die Frage des Schwangerschaftsabbruchs gekippt worden, ganz massiv. Und da gibt es in der Bevölkerung eine große Mehrheit, also ich glaube, das sind 80%, das letzte Mal, ich geguckt habe, vielleicht sind es inzwischen auch mehr in der Bevölkerung, die sagen, ja, der Paragraph 218, so wie er ist im Strafgesetzbuch, müsste abgeschafft werden. Und da kann man wirklich nicht sagen, irgendwie, ha, da ist die Gesellschaft so gespalten und da muss man nochmal langsam machen, sondern da ist es tatsächlich so und man konnte es trotzdem zu einem Kulturkampfthema machen. Und ich finde tatsächlich immer, es ist wichtig, Leute ins Boot zu holen. Ich finde, es bringt auch überhaupt nichts, Menschen unnötig zu brüskieren. Ich finde, es geht eher darum, irgendwie die Möglichkeit zu machen, dass alle mitgehen können. Aber es gibt halt gleichzeitig Situationen, wo man denkt, es reicht aber auch nicht.
Herr, ich meine, wir sind uns ja einig, dass man nicht immer eine Alsbach-Umfrage abhalten muss als Politik, was ist jetzt gewünscht, sondern dafür sind die Abgeordneten letztlich auch gewählt, muss man ganz klar sagen, auch mal voranzugehen, ganz klar. Und man muss auch mal gegen Gegenwind was entscheiden und man kann ja auch die Frage stellen, die deutsche Einheit, da gab es glaube ich auch Skeptiker, gar nicht so gering. Und das war ein historisches Fenster und wenn das nicht ergriffen worden wäre, ohne Volksabstimmung, wäre es vielleicht nicht dazu gekommen und 17 Millionen hätten die Freiheit nicht bekommen. Ich glaube, nur bei der Menschenwürdefrage, bei 218, ist ja ein sehr komplexes Abwägungsgebiet. Und ich glaube auch, da gibt es natürlich auch viel Übertreibung und manche schieben das nur vor. Gibt es auch ein Argument, das da lautet, also faktisch ist es ja nicht so, dass man dafür ins Gefängnis geht, sondern es gibt ja faktisch schon eine Straffreiheit mit Beratungspflicht. Der Punkt ist nur, dieses Argument Slippery Slope, wenn ich da nach einem großen Konsens, der schon ein bisschen her ist, aber der zweimal auch vor dem Bundesverfassungsgericht gehalten hat, bei der Menschenwürdefrage, wenn ich da anfange, was zu drehen, könnte das auch auf eine abschüssige
aber
Bahn
das,
geraten.
Herr Müller, aber und das, ich sage jetzt nicht, dass das eine ist ja, dass man damit im Grunde ja unterstellen würde, dass die Berufung von Frau Brosius-Gersdorf, so sie denn Bundesverfassungsrichterin geworden wäre, geeignet gewesen wäre, diesen Konsens im Grunde in Frage zu stellen oder aufzukündigen. Und jetzt sind Sie ja von uns sogar hier der Jurist in der Runde und wissen, dass das ja faktisch gar nicht im Rahmen der Möglichkeiten und auch der Zuständigkeiten von Frau Brosius-Gersdorf in Karlsruhe gewesen wäre. Also an der Stelle hätte man die Debatte tatsächlich auch schon rein faktisch meines Erachtens etwas runterkochen können. Und dann ist natürlich die Tragik, und das knüpft nochmal an das, was ich eben mit Blick auf die Nervosität der Parteien versucht habe klarzumachen, dass eben auch in so einer Fraktion wie der Union offensichtlich eben nicht mehr der Volkswille ein Stück weit gegenüber der Fraktionsführung so groß sind, wie das vielleicht in früheren Zeiten der Fall war, sondern auch da gibt es offensichtlich den Bedarf, mehr auszuhandeln, mehr Diskursräume zu eröffnen und daraus Positionen zu finden. Und insofern finde ich, hat die Debatte im Nachhinein schon eine Tragik, wenn man sieht, dass beispielsweise die Union bis zuletzt nicht bereit war, Frau Brosius-Gersdorf zumindest mal anzuhören, einzuladen, nämlich genau das zu machen, also eine Debatte zu führen, an deren Ende ja trotzdem hätte stehen können, dass man sie nicht wählen will. Und das ist eben genau das, was in Kulturkampfdebatten fehlt, wofür da im Grunde gar kein Raum gegeben wird.
Wir erleben jetzt durch die Wahl des Plenums, das gab es ja früher nicht, früher haben das ein paar Abgeordnete unter sich ausgekaspert, die Transparenz, die gewünscht wurde und die Debatte, die eigentlich auch gewollt worden war. Und man darf aber daran erinnern, Günter Krings zum Beispiel war damals abgelehnt worden von den Grünen, weil die gesagt haben, der ist uns zu lebensschützerisch. Da hat die Union gesagt, okay. Aber klar, man sieht hier auch sozusagen, wenn man so will, Führungsschwäche, man sieht aber auch eine Debattenkultur, zugespitzt, wie auch immer, dass eben, wenn es ins Plenum geht, dann ist der Abgeordnete gefragt, da muss man eine Mehrheit bekommen. Aber das ist letztlich ja auch der Gang der Dinge, dass man auch mal, das ist ja auch nicht unbedingt ein Scheitern, wenn jemand nicht gewählt wird.
Also eins muss man jetzt hier schon mal nochmal sagen, ganz kurz. Sie hat ja zum einen eine rechtswissenschaftliche Analyse geliefert, über die man streiten kann. Aber hinzu kam bei ihr jetzt speziell, bei Frau Kobrosius-Kersdorf, dass im Vorhinein eine richtige Hetzkampagne gegen sie gestartet wurde und auch Lügen verbreitet wurden, die sich verselbstständigt haben. Wie könnte man dem denn in irgendeiner Form beikommen? Sind da einfach die Unionsabgeordneten, die Sie jetzt vielleicht nicht rein nach Ihrem Gewissen orientiert haben, drauf reingefallen, Frau Sanja?
Also ich finde tatsächlich den Aspekt dieser Lügenkampagne, also dass da wirklich so Sachen gesagt wurden wie, sie ist für irgendwie Abtreibung bis zum 9. Monat, was überhaupt nicht stimmte. Und da wird es dann plötzlich eine ganz emotionalisierte Debatte, wo ich ja auch sagen würde, eine Person, die das vertritt, fände ich jetzt auch nicht wählbar. Und da wäre es tatsächlich die Aufgabe, auch von uns als Presse, das eben sehr, sehr schnell klarzustellen und da nicht den Ball mitzuspielen. Und dann nicht.
Aber das ist doch erfolgt. Das ist doch erfolgt. Es gab eine breite Debatte, teilweise auch innerhalb der Medien selbst.
Nachdem eigentlich bereits sie gekippt war. Also nachdem
Es gab Debatte. Von Anfang an gab es eine Debatte über diese interessanten Fragen. Jetzt natürlich je nach Medium vielleicht ausführlicher oder nicht. Und es gab sogar in den Medien auch die ganz klare Gegenposition und die Darstellung, was verknappt ist, was falsch ist. Und es muss eben eine Mehrheit her. Ich muss die Zweidrittelmehrheit auf die Beine kriegen. Und es gab einen breiten Austausch der Argumente und auch vehemente Befürworter. Sie haben 300 Unterschriften aus der Wissenschaft und so weiter. Also man kann nicht sagen, dass es da jetzt völlig einseitig in eine Richtung ging. Und die Abgeordneten sind ja auch kein Stimmvieh.
Es ist aber völlig aus dem Ruder gelaufen. Und da einfach zu sagen, naja, ist halt Demokratie, das sehe ich anders. Also Demokratie hat schon eine Verantwortung auch.
Ich glaube, wir müssen schon darüber sprechen, auf welcher Informationsbasis wir Menschen unterwegs sind. Und das gilt ja nicht nur für Bundestagsabgeordnete, sondern das gilt für uns alle. Wenn man sieht, dass da einzelne zum Beispiel Nutzeraccounts bei Wikipedia extra nur angelegt werden, um bestimmte Artikel zu verändern, wenn rechtspopulistische Medien, die nicht dem Pressekodex unterworfen sind, im Grunde als seriöse Medienquelle eingestuft werden und anderes mehr, okay, was ja auch im Interesse der Qualitätspresse sein kann. Ich glaube, darüber kann man schon sprechen, aber eben auch da nochmal, finde ich, über den Punkt, ich bin mir nicht sicher, ob in der Union, also in der Unionsfraktion, nicht womöglich auch das Stimmungsbild ein anderes gewesen wäre, wenn eben die eigene Fraktionsführung, die ja der SPD schon die Zustimmung zu der Kandidatin signalisiert hatte, auch im Wahlausschuss schon signalisiert hatte, diese Fraktion besser eingebunden hätte. Wenn man mal so eine Großdiagnose wagen wollte, dann ist ja letztlich die Tatsache, dass unsere Gesellschaft so individualisiert und divers und fragmentiert ist, am Ende etwas, was auch in den Bundestagsfraktionen zum Abbild kommt. Und wir brauchen, Sie haben ja auch Frau Röder eben gefragt, was könnten wir denn besser machen? Wir brauchen offensichtlich bessere Aushandlungsprozesse. Wir brauchen mehr Räume, mehr Gelegenheitsstrukturen, in denen diese unterschiedlichen Positionen, Bedenken, Skepsis, Zweifel artikuliert werden können, ohne dass man deshalb gleich, was weiß ich, wahlweise als Kriegstreiber gilt oder als Abtreibungsgegner oder was auch immer, um daraus bestmöglich zu einem sozusagen gemeinsamen Konsens oder einem Kompromiss zu kommen. Und das, glaube ich, nochmal zurück zur AfD, ist dann eben doch auch ein entscheidender Unterschied, nämlich die Frage, geht man aber grundsätzlich mit der Haltung in die Debatte, dass man am Ende zu einer konstruktiven oder zumindest zu einer gemeinsamen Lösung kommen will? Oder geht man eigentlich mit der Haltung in die Debatte, dass das Ziel ist, die Debatte im Grunde verächtlich zu machen, sie zu verunglimpfen und möglichst den Dissens nach vorne zu stellen statt den Kompromiss?
Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden und die Freiheit, sich Informationen zu beschaffen, ist ja größer denn je. Das muss man auch sagen. Die Freiheit, beschimpft zu werden, oder die Titanic würde sozusagen veräppelt zu werden, ist auch größer geworden. Ich habe heute gerade wieder zig Mails bekommen, weil ich darauf hingewiesen habe mit einem Leitartikel, dass Aggressionen, Stichwort Putin, nicht belohnt werden dürfen, wird man gleich als Kriegstreiber und so weiter. Muss man natürlich auch aushalten. Diese Freiheit darf man nicht unterschätzen, die Freiheit, sich zu informieren, weil vorhin gefragt wurde, Digital Services Act. Genau. Da muss man natürlich auch zögern. Trotzdem neigt man dazu zu zögern, wenn man sagt, Medienfreiheit einschränken, heißt das ja auch. Ich würde schon sagen, jeder muss dafür sorgen, dass in seinem Forum, Stichwort, was wir veröffentlichen, Leserbriefe und so weiter, haften wir natürlich dafür. Presserecht gilt nicht für die großen Plattformen. Und ich glaube schon, jeder muss auf seinem Marktplatz dafür sorgen, dass da nichts Verfassungsfeindliches, nichts bewusst Falsches und so weiter steht. Aber gleichwohl, glaube ich, ist das Faszinierende ja trotzdem, dass jeder Einzelne weltweit im Grunde mit Informationen nicht nur versorgen kann, sondern auch selbst seine Meinung raushauen kann. Ich würde jetzt nicht spontan dem Abgeordneten unterstellen, dass er jetzt nur auf die Hohlmedien, wenn ich die mal so nennen darf,
vertraut. Ich würde tatsächlich auf die Funktion von diesen Hetzkampagnen aber eingehen. Mhm. Und einfach nur zu sagen, irgendwie, ja, wir können es doch alle informieren, wir sind doch alle. Mhm. Also ich würde definitiv sagen, ja, wir müssten auch Medienmündigkeit als Schulfach zum Beispiel dringend einführen, um halt irgendwie auch diese Fähigkeiten zu haben. Aber wir wissen, es gibt Hetzkampagnen und wir gehen da als Gesellschaft nicht gut mit um.
Okay, jetzt, braucht es dafür dann andere Gesetze? Da kann man ja eigentlich nur mit Gesetz vorgehen,
die Frage,
weil jetzt
irgendwie wir alle brauchen am Riemen reißen. Andere ja Mechanismen. Also wir brauchen wirklich Mechanismen und wir müssen es ernst nehmen als Problem.
Nächster Schritt wäre ja dann zu sagen, irgendwie scheint es ja zu verfangen, unabhängig davon, dass die Informationen vielleicht, falsche Informationen bei den Menschen ankommen, scheint es ja trotzdem bei einigen oder sogar mehreren in der Gesellschaft so zu sein, dass sie sich nicht gehört fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie sind handlungsunfähig, sie können eigentlich mit ihrer Stimme, dazu gibt es ja auch Umfragen und so weiter, nicht wirklich einen Beitrag leisten, nichts leisten und wenden sich vielleicht ja auch deshalb lieber dem Destruktiven zu, Frau Reuschenbach, was haben Sie für Ideen? Was müssen wir machen? Sie haben eben gesagt, Debattenräume schaffen. Was bedeutet das denn konkret?
Ja, das, was Sie gerade beschrieben haben, läuft ja unter dem Begriff der politischen Selbstwirksamkeit. Also ob man tatsächlich eben das Gefühl hat, selber etwas ausrichten und etwas verändern zu können. Und in der Tat hat die Stärke der AfD auch dazu beigetragen, dass diese Menschen tatsächlich genau das empfinden. Nämlich, man könnte sagen, AfD wirkt. Ja, sie haben das Gefühl, sie können tatsächlich mit ihrer Stimme irgendwie Veränderungen anstoßen und sei es eben zum Beispiel ein Rechtsruck in der Migrationspolitik der anderen Parteien. Wir erleben ja, dass ganz traditionelle Diskursräume wegbrechen von der Dorfkneipe über Vereinsstrukturen und anderes mehr und dass wir neue Gegensätze erleben, die konstruiert werden, die da oben versus die kleinen Leute, Stadt versus Land, Ost-West ist wieder in aller Munde.
Das machen ja aber alle, das machen ja auch die Linken, Anti-Reichen.
Ja, und Polemik. Ich würde sofort sagen, wir müssen, also die ein Interesse daran haben und einem großen Teil der politischen Akteure würde ich das unterstellen und übrigens auch den Medien und auch der sogenannten Wissenschaft, die ein Interesse daran haben, dass dieses Land vorankommt. Das müssen dafür Sorge tragen, dass wir wieder mehr solcher Diskursräume schaffen und zwar womöglich auch mal ohne Öffentlichkeit. Ich glaube, dass zum Beispiel Politik wieder mehr lernen muss, zum Beispiel den Dialog mit Menschen zu suchen, ohne daraus gleich 27 Instagram-Posts zu generieren und das vorher mit einer großen Kampagne anzukündigen, weil es dann eben gleich so einen instrumentellen Charakter bekommt und nicht mehr den Menschen den Eindruck vermittelt, dass es einem vorrangig jetzt erstmal darum geht, wirklich mit den Menschen im Gespräch zu sein. Ich glaube, wir brauchen eine Auseinandersetzung über das Weiten von Grenzen im Meinungskorridor einerseits und die klare Grenzziehung andererseits.
Genau, also aber Frage, das machen wir doch schon die ganze Zeit, Frau Reuschenbach, oder nicht?
Ich weiß nicht,
es gab auch immer schon, übrigens, es gab auch immer schon Hetzkampagnen, wenn man so will. Es gab immer schon sogenannte Kampagnen, die manchmal fruchteten, manchmal
aber
nicht.
Aber wir wissen natürlich, dass Social Media und das Internet da schon sozusagen Verstärkereffekte haben. Das kann man ja auch alles messen. Also dafür gibt es ja diese Wissenschaft. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, Frau Röder, ob wir es wirklich machen.
Okay.
Also ich habe das Gefühl, wir landen eben sehr häufig in dieser Affektivität von, das geht ja gar nicht, was der andere da sagt.
Das, und das eben doch wieder zu genau moralisieren. Das.
Genau, ja? Also und das ist eben nicht zu diskutieren, ob man dem anderen vielleicht auch zugestehen kann, dass er oder sie ein gutes Argument hat, auch wenn ich die Position in der Gesamtheit vielleicht dann doch nicht teile. Ich glaube, davon passiert immer noch zu wenig.
Also ich finde genau dieses Stichwort irgendwie, dass wir politisch, moralisch argumentieren. Also das ist halt das erste Argument, ist immer das Moralische. Und dann gibt es ja kein Jenseits dessen, weil amoralisch geht ja nicht. Und dadurch wird dieser Diskursraum auch so unglaublich eng.
Wenn aber von rechts ein großer Druck kommt, der ja auch die Menschenrechte von einigen Menschen in Frage stellt und so weiter, dann hat ja letztlich die Linke, sowohl die Partei, aber auch irgendwie alle, die Mitte oder Mitte-Links oder sonst, wir stehen eigentlich, selbst die CDU, gar keine Chance, als immer zu reagieren, als immer darauf eine Antwort zu finden, die irgendwie menschenfreundlich ist.
Warum?
Und möglicherweise
also
wieder
warum?
Andere provozieren.
Also weil erstmal heißt es ja, wir nehmen jedes, was uns vorgeworfen wird, unglaublich ernst. Was wir natürlich erstmal machen sollten, wäre, eigene Inhalte zu setzen. Wir rennen ja im Moment immer jedem, jedem Thema, was die AfD durchs Dorf treibt, hinterher.
Ja, genau. Man muss sich auf alles einlassen, man muss auch was abprallen lassen und man muss auch nicht immer den politischen Gegner in jedem zweiten Satz erwähnen, um ihn dadurch herauszuheben. Also man kann auch mal Sachen ignorieren.
Und wenn man eigene Angebote macht, dann heißt das auch gar nicht, dass man es ignoriert. Dann heißt es nur, dass man die Position des politischen Gegners an der Stelle nicht aufgreift, sondern dass man einfach eine eigene Position formuliert. Ja, damit ignoriere ich nicht das Thema, aber sehr wohl die Protagonisten, die es eben bisweilen mit menschenfeindlichen oder antidemokratischen Positionen versuchen zu bespielen.
Ja, ein Beispiel wäre ja jetzt vielleicht ja auch eine große Chance. Die Frage würde ich mal in die Runde stellen. Jetzt im Herbst, wenn es wieder losgeht im Bundestag, soll über den Sozialstaat diskutiert werden, verschiedene Regelungen und so weiter. Da gibt es ja eindeutige Haltungen der verschiedenen Parteien. Da könnte doch mal wieder eine richtige Streitkultur entstehen, wo klare Positionen verhandelt werden und das Ganze vielleicht mal wieder mehr Sachlichkeit bekommt. Oder ist das auch da nicht der Fall, Frau Sanja, was meinen Sie?
Hey, im Moment diskutieren wir ja nicht über Inhalte, sondern wir sagen immer nur, es ist alternativlos. So, wir haben halt das Geld nicht, es geht halt nicht und deshalb diskutieren wir überhaupt nicht darüber, was wollen wir? Was sind unsere eigenen Ziele, sondern dieses, es geht halt alles nicht. Oder umgekehrt, irgendwie, wenn Menschen etwas anderes sehen und fordern, dann sagen wir, die machen das, weil die rechts sind. Ja. Oder die machen das, weil die linksextrem sind oder.
Aber da geht es ja jetzt mal um Inhalte. Da geht es ja wirklich konkret um Geld, was wer kriegt, wer nicht kriegt und sowas. Da können sich die unterschiedlichen Positionen wunderbar verteilen.
Nein, es geht erstmal darum, irgendwie eine sehr kleine Summe unter verschiedenen Leuten, also ne, so ein bisschen die Frage, wollt ihr ein Schwimmbad oder wollt ihr eine Bibliothek? Und ich würde gerne mal die grundsätzliche Frage stellen, was wollen wir denn in unserer Gesellschaft zuallererst? Also, weil was wir erstmal machen, ist irgendwie, wir nehmen ganz viel aus diesen Töpfen raus. Also jede Wirtschaftsdebatte ist eben nicht, was ist das Geld, das da ist und was wollen wir, sondern wir sagen, da können wir schon gar nichts dran ändern. Und dann irgendwie das bisschen, was übrig bleibt, das wird dann unter vielen irgendwie auch wirklich bedürftigen Parteien verteilt. Und alle haben das Gefühl, dabei schlecht abzuschneiden.
Das heißt auch hier wieder die Gefahr Kulturkampf. Ist gegeben.
Ja, ich meine, es gibt natürlich schon die Debattenbegriffe Kahlschlag auf der einen Seite, Faulenzertum auf der anderen Seite. Mhm. Aber man sieht ja trotzdem auch durchaus auch in weitreichenden Sendungen, dass dann auch manche Politiker ziemlich eingedampft werden, wenn man sie mit Details konfrontiert. Also ich glaube schon, es gibt die Parolen, aber es gibt auch eine Debatte, was denn der Name Bürgergeld und so weiter, wie viele Totalverweigerer gibt es wirklich oder Steuerflüchtlinge. Ich sehe schon, dass es da zwar auch platte Parolen, die es immer gab, gibt aber auch durchaus eine breite Debatte. Was ist wirklich nötig? Also mit den Fachleuten auch.
Ja, ich glaube, es wäre viel gewonnen, wenn es zumindest gelingen könnte, Themen wie Rente, Pflege, Bürgergeld, das sind ja alles riesige Baustellen, mal so zu debattieren, dass es nicht sofort den Eindruck gibt, dass man da Gruppen gegeneinander ausspielt oder dass man diese Debatten auf dem Rücken einzelner gesellschaftlicher Gruppen verhandelt. Wenn es gelänge, sozusagen die Komplexität der Dinge ein Stück weit auch in die Komplexität der Debatte zu überführen und sich nicht ständig von diesen anderen Krawallmachern vor deren Karren spannen zu lassen, dann wäre schon viel gewonnen. Und das Zweite, glaube ich, gerade wenn man über Sozialstaatsdebatten spricht, ist, dass wir dringend eine breite gesamtgesellschaftliche Debatte darüber brauchen. Wir haben ja demografisch nun mal die Situation, wir sind ein sehr altes Land und Wahlen in Deutschland gewinnt man eben bei Rentnerinnen und Rentnern. Aber wir haben eben auch unglaublich viele junge Menschen, die übrigens in ihrem Wahlverhalten ja auch sehr volatil sind, die auch unbedingt mitreden müssen, wenn es um die Frage geht, wie wir zum Beispiel Alterssicherheit und Altersversorgung sicherstellen. Und das Tragische ist, wenn man sich Umfragen unter jungen Menschen anschaut, dann sieht man zum Beispiel, dass die vor genau sowas Angst haben. Die haben Angst vor Altersarmut. Die haben Angst davor, dass sie das nicht schaffen und stemmen werden in ihrer Generation. Und wenn es uns gelänge, da auch stärker Beteiligung zu organisieren und auch diese Stimmen in der Debatte stärker sichtbar zu machen, dann glaube ich, könnte das für die Gesamtgesellschaft auf jeden Fall eine große Chance sein.
Gibt es denn Möglichkeiten, tatsächlich wirklich auch Regeln zu ändern oder neue demokratische Prozesse einzuführen, um von den Kulturkämpfen wegzukommen, stärker zu den Inhalten wieder hinzukommen? Frau Saniel, haben Sie eine Idee?
Was mich ja immer umtreibt, ist, dass wir alle uns um die großen Fragen, die gesamte Gesellschaft debattiert über die ganz großen Fragen, während ich in meinem kleinen Umfeld überhaupt nichts ausrichten kann. Ne? Also wenn ich gefragt würde, was würde ich mir morgen von der Bundesregierung wünschen? Laubbläser verbieten, außer in ganz wenigen Fällen, wo sie notwendig sind. Also ne, wirklich im Nahbereich auch wirksam sein zu können. Und das ist ja tatsächlich etwas, da würden Sie sagen, das geht ja überhaupt nicht, aber ihr müsst jetzt alle in einer Demokratie darüber diskutieren, ne, weiß ich nicht, mit welchem Land wir Krieg führen sollen oder nicht Krieg führen sollen und so weiter. Aber ich denke, das ist aber extrem hochkomplex. aber die Sachen in meinem Nahbereich, die verstehe ich, die kann ich durchanalysieren. Warum habe ich da nicht mehr Möglichkeiten?
Wobei, wir haben aber doch Beteiligungsmöglichkeiten.
Also, die haben Sie doch, ja genau. Also gerade auf kommunaler Ebene, und ich erinnere daran, also fällt mir gerade bei Ihrem Ebene. Beispiel ein. Ja doch,
auf kommunaler Mayer, Ebene haben wir hier in Düsseldorf eine riesige demokratische Auseinandersetzung darüber geführt, dass wir die Gaslaternen behalten. Da gab es einen großen Kompromiss, alle, die nächste Regierung wird gewählt, die sagen, nö, irgendwie, wir setzen jetzt alle durch LEDs, Punkt. Okay. So, und das ist dann die Erfahrung von ganz vielen Leuten, das kriege ich in dieser Stadt mit. Und dann kommt die AfD und sagt, seht ihr, die nehmen euch nicht ernst. Die AfD, die übrigens dafür war, die Gaslaternen abzuschaffen.
Aber ich finde diese Haltung, ich kann sowieso nichts machen, das stimmt ja in der Tat oft nicht. Und ich meine, witzigerweise ist ja gerade die Öffentlichkeit, deren Auswüchse wir gerade beklagt haben, oft auch ein Trigger, um was zu ändern, muss man ja auch sagen. Also die Kampagnen, die Hetzkampagnen sind das eine, aber es gibt eben auch Fälle, wo durch Bürger, der einfache Bürger, der braucht keine Petition mehr, der muss nicht an den Bundestag schreiben, auf eine Art und Weise auf sich aufmerksam machen kann, wo ein Thema in Gang gesetzt wird und dann eine Debatte entsteht. Also ich will nur sagen, ich glaube schon, dass man auch im Positiven natürlich als Einzelner was anstoßen kann und vielleicht sogar mit mehr Möglichkeiten als früher. Aber auch das ist natürlich oft irgendwie, geht so ein bisschen unter, und auf kommunaler Ebene beobachten wir in der Tat fehlendes Engagement auf breiter Front.
Ich würde noch zwei andere Vorschläge ergänzen, damit dann auch alle ZuhörerInnen im Nachhinein was zu besprechen haben. Der eine ist, ich würde mir wünschen, dass wir mal über sowas nachdenken wie Bestandsschutz für politische Entscheidungen. Ich bin so ein bisschen in dem Gedanken verhaftet, dass wir zum Beispiel viele Probleme während der Ampelkoalition, aber auch jetzt, wenn wir an die aktuelle Regierung denken, sehen, die darin liegen, dass im Grunde man sich auf was einigt. Und dann diese Entscheidung aber von Beteiligten oft teilweise binnen weniger Stunden oder Tage wieder zurückgerufen werden. Und ich glaube, die Unsicherheit, die dadurch entsteht, die ist eigentlich vermeidbar. Also das wäre so ein Gedanke. Und dann haben Sie ja, Frau Röder, auch noch nach den Medien gefragt. Und da würde ich schon sagen, und fühle mich witzigerweise an den gestrigen Tag erinnert, da ging es um den Ministervorbehalt von Johann Wadephul gegenüber dem Wehrpflichtgesetz von Boris Pistorius, dass es unglaublich hilfreich wäre, wenn wir auch im medialen Diskurs, in der Berichterstattung mal wegkämen von dieser Empörungs- und Streitfokussiertheit. Weil zum Beispiel die Politikwissenschaftlerin gestern dann einfach nur gedacht hat, meine Güte, wie oft im Jahr gibt es eigentlich Ministervorbehalte? Dann zählt man das mal flott durch und dann ist die Empörung schon zum Fenster raus.
Der Fokus weg vom Streit, der Fokus weg vom wer gegen wen, mehr auf Inhalte. Herr Müller, ja. Sie haben jetzt an vielen Stellen gesagt, eigentlich haben wir doch alles wunderbare Regelungen, sowohl was Medien und so weiter betrifft, journalistisches Handwerkszeug, als auch Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger. Gibt es denn trotzdem Dinge, Vorschläge oder sowas, die Sie machen könnten, um diese Debatten der Kulturkämpfe etwas einzudämmen und wieder wirklich mehr in politischen Streit zu kommen?
Wunderbar habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich warne davor. Auch beim Bestandsschutz bin ich so ein bisschen skeptisch. Demokratie heißt ja Wechsel, Wechsel im Amt und unter Umständen auch Wechsel des Gesetzes. Ist natürlich bei grundlegenden Sachen schwierig. Aber klar, man muss sagen, eine Mehrheit, die gewählt wurde, kann auch Sachen ändern. Bin eigentlich auch offen für weitere Änderungen, direkte Beteiligung der Bürger, aber das dürfte dann nicht über solche Bürgerräte, die vorausgewählt sind, gehen. Müsste man drüber nachdenken. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man die Bürger mit mehr direkter Demokratie versorgen will, dann wird natürlich die Bedeutung von Social Media womöglich noch stärker. Mhm. Das heißt, wenn bei Einzelentscheidungen abgestimmt wird direkt, was wir auf Bundesebene mit guten Gründen auch bisher nicht kennen, aber in allen Ländern, dann haben sie natürlich noch mehr das Problem, dass in der veränderten Medienwelt auch polarisiert zugespitzt wird. Was heißt das dann auch, wenn man das in Gesetzesform gießt?
Man muss ja nicht alles am Gesetz gießen, sondern
vielleicht. Genau, aber deswegen fand ich den Appell, hinter die Kulissen zu gucken, nicht jede Sau durchs Dorf selbst zu jagen und durchaus mehr Geschichten zu machen, Rente, Bürgergeld, in die Tiefe zu gehen, das finde ich eigentlich nicht verkehrt. Das fruchtet ja auch teilweise. Und wie gesagt, es werden ja auch manchmal durchaus ernsthafte Debatten auch auf Medien und Kanälen geführt, die auch für anderes zur Verfügung stehen.
Ein letzter Tipp noch von der Politikwissenschaftlerin. Wir haben nächstes Jahr Wahl in 5 Bundesländern. Mhm. Was sollten die politisch Entscheidenden als erstes beachten?
Ich glaube, dass die Bundestagswahl dieses Jahr uns gelehrt hat, dass man wirklich auf vieles vorbereitet sein muss in diesen veränderten Koordinaten, wie sie sind. Ne? Zum Beispiel die jetzt nicht mehr existierende Zweidrittelmehrheit der Regierungsfraktionen. Und insofern glaube ich, man darf nichts kleinreden von dem, was momentan im Debattenraum so diskutiert wird, womöglich auch zum Beispiel die absolute Mehrheit der AfD in Sachsen-Anhalt. Das erscheint abwegig, aber ich glaube, eine wichtige Botschaft wäre, dass einem nichts mehr abwegig erscheinen sollte, sondern dass man sich im Guten wie im Schlechten mit allen möglichen Szenarien frühzeitig auseinandersetzt, um am Wahlabend um 18 Uhr bestmöglich darauf vorbereitet zu sein.
Deutschland. Und vor allen Dingen keine Angst haben.
Da würde ich zustimmen.
Deutschland im Kulturkampf, wie kommen wir da raus, hieß das Forum bei SWR Kultur heute. Mit mir Eva Röder und meinen Gästen, denen möchte ich ganz besonders danken für die respektvolle Diskussion. Dr. Mito Sanyal war dabei, Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin, die Politikwissenschaftlerin Dr. Julia Reuschenbach war dabei und Dr. Reinhard Müller von der FAZ. Und ich danke Ihnen auch fürs Zuhören. Diskutieren Sie weiter. Tschüss.